ich euch einen kurzen Überblick geben über das, was wir noch im Einzelnen behandeln werden. Und zwar habe ich mir gedacht, dabei sein ist alles. Das war ich noch sagen, ja. Ich habe mir gedacht, dass es für euch nützlich ist, einen ganz kleinen Überblick zu haben. Wir werden heute noch den ganzen Tag zwei Dinge machen. Wir werden uns mit drei weiteren Vaishnava-Eigenschaften befassen. Wir werden dann die innere Reise von Shraddha zu Prema beenden heute. Und morgen dann werde ich über einen Bereich sprechen, wo am Leute leben kann, wenn man sich nicht richtig darin bewegt, nämlich den Bereich der Gemeinschaft mit Devotees. Ich werde sprechen über so heikle Themen wie Vergehen, die man darin macht, wo sie auftreten, wie man sie vermeiden und auch darüber sprechen, was in kritischen Fällen am besten zu tun ist. Und dann kommen wir zu dem Teil, der mir Kämpfer an der Front sprechen. Das ist ein sehr interessantes Kapitel. Und dann heißt ein anderes Kapitel Unraut aus dem Garten des Herzens jeden. Das ist ein bisschen Selbstanalyse. Für heute werden wir uns ein bisschen anstrengen noch müssen, weil wir, wenn wir uns ernsthaft und gut auseinandersetzen möchten über das Thema Vaishnava-Eigenschaften und Vaishnava-Verhalten, dann müssen wir uns unbedingt Gedanken machen über unseren Fortschritt, wie wir von der Anfangsstufe des Krishna-Bewusstseins zur höchsten kommen. Und dieser Fortschritt ist nur möglich, wenn wir die verschiedenen Stationen, die bis hin zu der Stufe der Liebe zu Krishna führen, wenn wir die richtig verstehen und richtig verstehen. Das ist heute noch ein bisschen analytisch, möchte ich gleich sagen, also dass wir uns ein bisschen anstrengen, aber ich sehe, ihr seid, also ich glaube, heute machen wir noch den Knochenteil sozusagen. Und dann werden die anderen Themen wesentlich leichter sein. Wir werden dann Schauspiele wieder haben und Übungen. Gut, wir wollen jetzt aber sofort weitermachen und uns mit den Eigenschaften der Vaishnavas behandeln, also auseinandersetzen. Wir kommen zu der Qualität sanft und mild sein. Ich möchte noch einmal wiederholen, warum wir diese Übung machen. Wir wollen lernen, was die Eigenschaften der Vaishnavas sind, die wir ja irgendwann einmal entwickeln möchten. Ich nehme an, viele von euch haben diese Eigenschaften zumindest zu einem Teil schon entwickelt. Und wir wollen dann nachher finden diese Eigenschaften, die uns am meisten zusagen. Wir wollen 10 dieser Eigenschaften dann herausstreichen. Und wie soll ich mich ausdrücken, 10 dieser Eigenschaften und darüber dann Gedanken machen, wie wir die in unserem Leben besser entwickeln können. Wir kommen also als erstes von diesen 3, die wir jetzt machen, dazu, ein Devoti ist sanft und mild. Ich möchte euch mal fragen, was versteht ihr unter Milde? Das ist so ein Bereich, wo vielleicht manche von uns so einen gewissen Gänseschauer kriegen. Mild und sanft, also ich bin doch kein Milchbubi, kommt denn auf. Der Ausdruck sanft zu sein und mild zu sein unter den Devotees ist nicht immer so klar. Ich weiß, wir hatten damals, als wir in Deutschland auf Sankirtan gingen, die ganzen Sankirtan-Devotees in 2 Camps eingeteilt, die Govinda-Bhaktas und die Nishinha-Bhaktas. Unter den Nishinha-Bhaktas verstanden wir die, die so ein bisschen tough waren, und die Govinda, das waren die Milden und die Sanften. Ich war damals nicht auf Sankirtan, sondern in der Buchproduktion beschäftigt,
und habe mal diese Sache getan, die Bodhis um eine Einschätzung gefragt, wie sie mich einschätzen würden, nur mal so. Und dann haben sie gesagt, du bist wahrscheinlich ein Govinda Bhakta. Dann habe ich am nächsten Morgen so eine Heavy Brahmachari Lecture gegeben, dass ich sofort in den Nishinga Bhakta aufgestiegen bin. Einfach mal so zum Spaß. Mir wurde damals klar, dass diese Bezeichnung Govinda Bhakta und Nishinga Bhakta so auf äußeren Erscheinungen beruhten und keine spirituelle Grundlage habe. Was könnte, deswegen frage ich euch, nachdem wir also nicht, wir können also nicht sagen, sagen wir mal, wer ist hier ein typischer Nishinga Bhakta nach dieser Einschätzung, ich will hier keine, und wer ist ein Govinda Bhakta, wir können nicht nach diesen materiellen Erwägungen sehen, das wäre viel schlecht. Was könnte eine spirituelle Grundlage für Sanftheit und Milde sein im spirituellen Leben? Sagt euch. Das ist eine schwierige Frage, ich habe mich das auch gefragt. Ja. Ja. Die sind also der Mutterhaft, ja. Und den Mut eines englischen Kernels, glaube ich, nicht? Ja, eine Mutter ist also mild, weil sie eine Fürsorge hat. Eine Fürsorge für ihre Kinder. Also wegen der Fürsorge. Das könnte eine andere Grundlage für Milde und Sanfte. Weil wir wollen nicht einfach, sagen wir mal, Larifari, Wishibashi, you are okay, I'm okay, die Bodhis werden. Das ist ja, das wäre eine materielle Grundlage. Also wir kümmern uns um andere. Das ist die Grundlage für unsere Mildheit und Sanftheit. Freundlichkeit, wem lieben wir? Ja, eine grundsätzlich freundliche Haltung gegenüber allen, auch in Situationen, wo wir Kritik üben. Prahlad Maharaj, der nicht zornig wurde, ist ein Beispiel für Milde. Ja. Ja, sicherlich. Andere so behandeln, wie man selber gerne behandelt werden möchte. Gut. In meinen Unterlagen habe ich so an Zitaten von Srila Prabhupada, dass ein Devoti sehr friedlich ist, weil er zufrieden ist. Du kannst mild sein und sanft sein, wenn du zufrieden bist in deinem spirituellen Leben. Ich möchte damit sagen, was ihr sagt, ist alles richtig und besteht auf Basis. Also ich will jetzt nicht sagen, dass was ich jetzt sage, ist besser oder richtiger als das, was ihr sagt. Aber ich finde das eine sehr schöne Betrachtungsweise. Du kannst nur mild sein und sanft sein, wenn du nicht so fürchterlich unzufrieden und zerrissen bist als Devoti. Nicht, das bildet eine Grundlage. Dazu ist ganz wichtig, dass wenn wir diese Sanftheit behalten wollen im Umgang mit anderen Devotis, diese Milde, die aus einer inneren spirituellen Zufriedenheit herauskommt, dann müssen wir uns vor einer Sache hüten, wie, also sehr stark hüten, und das sind Politics. Wenn ein Mensch sich in Politics beschäftigt, dann konzentriert er sich hauptsächlich auf die Schwächen von anderen. Manchmal als Manager ist es für uns wichtig, oder als Sankirtan-Leader oder Küchenleader, ist für uns wichtig, die Schwächen von anderen zu sehen, um sie nötigenfalls auch zu korrigieren. Doch für einen Devoti, der Fortschritte machen will, ist das ein Bereich, den er tut innerhalb seines Services. Er zieht es jedoch vor, auch die guten, oder sagen wir, die guten Eigenschaften zu sehen und zu fördern in jemanden. Ein Mensch, der politisch denkt, konzentriert sich nicht auf die guten Eigenschaften und denkt auch nicht daran, diese guten Eigenschaften zu fördern. Er benutzt meistens die schwachen Eigenschaften eines Menschen, um ihn entweder herunterzubringen in der öffentlichen Meinung oder seiner eigenen Meinung, oder um vielleicht sogar schlichtweg einen Vorteil daraus zu ziehen, indem er die schwachen Seiten überbetont oder sich auf die konzentriert und die anderen nicht sieht. Also um Milde und Sanftheit zu bewahren, müssen wir uns unbedingt vor dieser politischen Art in Acht nehmen. Die achte Qualität ist ein Niveau, die ist sauber. Was könnten wir wohl unter Sauberkeit verstehen? Im Krishna-Bewusstsein. Als Vaishnava einfach. Ja. Körperliche und mentale Hygiene. Ja. Es wird gesagt, die mentale Hygiene sollte in jedem Fall ausgeübt werden, selbst wenn die körperliche Hygiene nicht möglich ist. Wenn es also zum Beispiel unter bestimmten Umständen nicht möglich ist, ein Morgenbad zu nehmen, sollte man auf alle Fälle sehen, dass man mental hygienisch ist. Ich denke da an einen Fall, wie jetzt gerade ein Brief. Das ist Winter in der Tschechei oder Slowakei, ich weiß nicht genau mehr, wo was ist. Und da leben die Votis in einem Haus, wo es nur eiskaltes Wasser gibt und wo es nicht möglich ist, aus irgendwelchen Gründen das Wasser zu erhitzen, sodass man ein bisschen lauwarm hat. Und die müssen also warten mit dem Schauer und müssen aber unbedingt das Herz schon anfangen zu reinigen. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Das ist relativ einfach. Prabhupada wollte, dass wir bekannt werden als Bewegung, dass wir revolutionär sauber sind. Das ist ein typischer Prabhupada-Ausdruck. Prabhupada wollte, dass die Devotees so ein Beispiel geben, dass eben über ihre Sauberkeit gesprochen wird. Der Grund, sauber zu sein, also frisches Hemd anzuziehen und nach der, dass wir regelmäßig baden, auch nach den entsprechenden, wenn wir kurz parkieren müssen im Badezimmer, nicht? Der Grund, sauber zu sein, ist, dass wir so den Einfluss der Tamagun und Rajagun vermeiden. Ich glaube, wir alle wissen, wenn wir morgens geduscht haben, ist es wesentlich einfacher, uns zu fixieren auf unsere spirituellen Ausübungen. Dagegen, wenn wir nicht, man fühlt sich einfach elendig. Gut, das ist klar. Nummer 9. Ja, unser Vorleser, darf ich mal, genau. Einfach sein und keine materiellen Besitz, die wir haben. Was könnte das wohl bedeuten? Das Sanskrit-Wort ist Akinchana. Ein Devotee ist ohne materielle Besitztümer. Wie könnten wir das anwenden? Und heute habe ich einen Brief von einem Brahmachari erhalten, der mir sagte, du, Besitztümer im Krishna-Bewusstsein, das sammelt sich an. Also nicht jeder ganz regelmäßig bedacht bin, meine Sachen wegzuchecken, dann muss ich bald ein Haus bauen, um das alles runterzubringen. Sorry, ich gucke immer mit auf dich. Du bist hier in der günstigen Position. Du hast aber schon so viel gesagt. Ja. Nicht zu hohe Ansprüche haben. Also ein gewisses Maß an Besitz ist gut oder wichtig, aber das sollte man nicht überschreiten. Wo ist denn da die Grenze? Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den Radha Devi aufbringt. Wo könnte die Grenze sein? Ja. Nur das behalten, was man wirklich braucht. Ja? Haben noch andere? Ja? Nur spirituelle Besitztum. Was ist ein spirituelles Besitztum? Was man einsetzen kann in den Service von Krishna. Ich Ich weiß, dass du damals dein Audi, dein Fiat mit dem Freiluftdach und den verschiedenen Möglichkeiten hatte, glaube ich, eine Düse, wo man fliegen konnte mit und so, so. Das hast du veräußert, weil es nicht so genügend Platz gab für Gepäck und Bücher und so weiter, als du kamst. Das ist mir sehr aufgefallen. Das war so ein Flitzer, so ein rotes Passion-Auto. oder blau war es sogar. Ja, blau, ja. Also mehr Tammer. Ja, ich hatte da noch Meldung gesehen. Was ist das zu der Frage, was ist als Brüttel besitzt du? James? Ja, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, der auch vom Prabhupada immer gemacht wurde, den unser James gerade macht. Ein Devoti weiß eigentlich, dass seine Besitztümer Krishna gehören. Das kommt so ein bisschen darin in das Yukta Vairagya-Prinzip hinein. Wir nehmen, also erstmal gehört alles Krishna, aber wir nehmen uns das an, von diesem allen, was wir in Krishnas Dienst beschäftigen können. Ein ganz wichtiges Prinzip. Was wir nicht in Krishnas Dienst beschäftigen können, was sich nicht anwenden lässt in unserem Service, das versuchen wir zu vermeiden. Ich möchte euch wirklich mal eine eigene Sache erzählen. Ich möchte euch sagen, dass wir Sannyasis, die auf der Lebensstufe der Entsagung leben, wahrscheinlich am meisten uns über dieses Prinzip Gedanken machen sollen. Denn wir kriegen Geschenke, ihr glaubt es nicht. Jetzt kommt bald der 9. Februar. 9. Februar heißt für mich eine riesen Geschenkansammlung. Nicht? Und man muss da wirklich überlegen, was davon kann ich in Krishnas Dienst stellen? Und zum Teil bedeutet das, dass man anderen das an andere weiterreicht, die das mehr in Krishnas Dienst stellen können. Besonders ein Mensch, der brahmanische Eigenschaften entwickeln möchte, sollte unbedingt darauf achten, sich nicht mit Dingen zu umgeben, die er nicht nutzen kann. Ich möchte euch wirklich inspirieren, die Erleichterung zu verspüren, wenn man klare Verhältnisse in seinem Leben hat. Das heißt, Dinge, die sich nicht anwenden lassen, wenn man die nicht mitschleppt. Nicht? Und ab und zu nimmt man dann die Besitztümer und wendet sie um und denkt, na, das gehört mir. In Amerika ist es so, dass die Leute sich inzwischen, da kann man mieten, so in Lagerhäusern, große Lagerflächen mieten, wo man seine ganzen Besitztümer aufstellen kann. Dann kann man einen Wächter da mieten, einen Schlüsselmann, der das verwaltet und abstaubt. Und man kann, wenn man nichts zu tun hat, vielleicht einmal im Monat da durchgehen und sagen, das gehört mir, das auch, das gehört mir. Und da eine eigentümliche, morbide Art der Zufriedenstellung erfahren. Nicht? Wir als Devoti sollten nicht in dieser Weise gehen. Ich kann euch sagen, man fühlt sich total erleichtert. Auch wenn man eine Mataji ist, wenn man die Saris, die man doch nicht braucht, einfach weitergibt zu den jungen, strahlenden Bhaktis, sagt, bitteschön, nimmt sie die das an, das passt ihr. Nicht? Und so weiter. Wenn man als Brahmachari sieht, oh, ich habe jetzt schon wieder 10 Paar Socken, also ich brauche höchstens 5, und dann einfach die Socken verschenkt. Ich weiß, in unserer ISKCON ist das schwierig, weil jeder so viel hat. Nicht schon wieder Socken, sagt er. Da muss man fast zu den Pennern gehen auf der Straße, aber das ist wieder ein Problem, weil die das nicht in Krishnas Dienst einsetzen. Irgendwie müsst ihr das lösen. Das ist unglaublich wichtig. 10. Ein Devoti. Wie sagst du, Admada? Was ist... Ein Devoti setzt sich ein für das Wohl eines jeden. Was könnte das wohl bedeuten? eben die Gelegenheit zu geben, zu chanten. Zu verstehen, was sind die wirklichen Bedürfnisse der Person. Srila Prabhupada kommentiert im 10. Kanto, es ist die Pflicht eines jeden Lebewesens, sie das Bhagavatam fertig gerade, es ist die Pflicht eines jeden Lebewesens, Wohlfahrtsaktivitäten zu tun, zum Nutzen anderen, mit dem Leben, dem Reichtum, der Intelligenz und den Worten. Prabhupada hat das einmal vorgemacht, das war so ein fürchterlich frustrierter Mann, dem wahrscheinlich gerade die Familie davon gelaufen war, der jeden Morgen in seinem Auto missmutig bei einem Park parkiert hatte. Und Prabhupada sah ihn zweimal und am dritten Tag ist er rübergegangen und hat ihm gedeutet, er soll das Fenster runterkurbeln und hat ihm gesagt, Good morning. Und da hat er Wohlfahrtsaktivität mit Worten gemacht. Der Mann, also ganz auf der mentalen Ebene war, fing an zu strahlen und am nächsten Tag war er nicht mehr da. Brauchte das Good Morning von Srila Prabhupada. Das war natürlich ein spezielles Good Morning. Da war wohl sehr viel Power, muss sehr viel Kraft drin gewesen sein. Ihm war geholfen. So muss man sich mal überlegen, wie man Wohlfahrtsaktivitäten mit Worten, mit der Intelligenz. Denkt euch mal aus, was kann ich tun für jemanden, wie kann ich ihn nutzen? Natürlich ist der direkte Anwendung davon, wenn wir predigen und wenn wir die Literatur jemand ein Buch von Srila Prabhupada geben und so weiter. Das ist eine Wohlfahrtstätigkeit. Da tut man einiges. Mit dem Körper tut man Wohlfahrtstätigkeit. Man hebt ihm das eine Ladung Bücher ins Leben hinein. Und mit den Worten, mit der Intelligenz, dass man an allein ja nicht ernst zu nehmenden Reservationen vorbeigeht, nicht? Und die Literatur dann so präsentiert, dass er dieses Zögern ablegt und zugreift und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Denkt einfach mal darin, als ich im Tempel gejoint bin, war Prabhupada hat regelmäßig geschrieben zu uns und er hat da war eine Sache, die wir machen sollen. Ich wünschte, den Brief zu finden, aber ich habe ihn nicht wieder finden können. Es war klar, in der Bartelstraße 65, das war unser Tempel, dass wir jeden Tag etwas tun sollten zum Nutzen von anderen. Auch zu den Devotees. Ich weiß noch, wie ich mich das erstmal durchgedacht habe, jemanden zu fragen, ganz demütig, ich bin ein absolut qualifizierter Wäscher. Kannst du mir dein Hemd zum Waschen geben? Da habe ich mich angeguckt, aber das ist doch neu. Nein, ich kann sehr gut waschen. Meine Mutter hat es mir beigebracht. Willst du einen steifen Kragen haben? Oder da war dann überhaupt kein Kragen dran, da merke ich. Aber ich tat das, denn fühle mich so glückselig mal für die Devotees was zu tun. Ne? Mach das mal für andere was zu sorgen. Auch wenn ihr Eheleute seid, übt es mal in eurer Ehebeziehung. Einfach eurem Ehepartner oder eurer Ehepartnerin eine Wohltätigkeit zu erweisen. Wenn ihr im Brahmachari seid, gebt mal jemandem mit Brahmachari ein Sweet zum Beispiel. Nicht zu viele, sonst wird er und so weiter, aber nicht mangelartig Sweet zum Beispiel. Da liegt eine unglaubliche Kraft drin und man fühlt sich wohl und erleichtert darin. Und die letzte Eigenschaft für heute, sonst kommen wir nämlich nie durch. Ein Devotee ist friedfertig. Das Sanskrit-Wort ist Shanta. Was könnte wohl eine spirituelle Grundlage für Friedfertigkeit sein? Ja. Viele nehmen nicht teil, sondern schauen nur zu. Was ist mit euch los? Du hast doch gar nichts gesagt heute. Ja. Ja, das war beabsichtigt. Bitte nehmt alle dran teil.
Seid aktiv.
Entschuldigung, das ist manchmal meine etwas unangenehme Taktik.
Er streitet sich nicht. Ja, aber warum? Das ist die Grundlage. Streiten bringt doch Spaß. Da reißt das Adrenalin in den Adern. Passiert wenigstens was in Beziehung. Was ich lieb, das zankt sich. Man kommt durch den Streit auf die körperliche Ebene. Sehr gut gesagt. Das stimmt. Was bedeutet das, den Geist auf Ewiges zu fixieren? Ich möchte ein bisschen tiefer gehen. Das ist sehr gut gesagt, ja. Man kann friedlich sein, sagt Krishna Chandra, wenn man sich auf ewige Dinge konzentriert. Wenn man keine materiellen Wünsche hat, weil man zu Krishna bewusst ist. Ja. Wenn man nicht neidisch ist, kann man friedlich sein. Wenn man demütig ist, kann man friedlich sein. Sehr gut. Ich möchte sagen, wenn man hinter allen Krishna sieht, dann wird man nicht, das ist ein wichtiger Punkt, der im zweiten Kanto des Bhagavatams gemacht wird. Prabhupada sagt, ja, man degradiert sich mit seiner Intelligenz, wenn man nicht hinter allen Krishna sieht. Wenn man weiß, mir kann nichts passieren. Krishna ist hinter allem, ist der höchste Kontrollierer. Dann kann man wirklich friedlich werden und friedfertig. Gut. Ich danke euch. Wir haben jetzt die Eigenschaften, wir sind jetzt bei 11. Ich sollte noch dieses Zitat sagen. Wenn man weiß, dass ich der letztendliche Nutznießer aller Opfer und Entsagung bin, der höchste Herr aller Planeten und Halbgötter und der wohlmeinende Freund aller Lebewesen, erreicht man Frieden von den Qualen des materiellen Leidens. Ein sehr, sehr wichtiger und schöner Punkt, Krishna hinter allem zu erkennen. Das ist eine Erläuterung von diesem Punkt. Schön, damit haben wir diese Eigenschaften für heute da. Ich würde ganz gerne hier jetzt, bevor wir weiter auf unsere Reise machen, eine kleine Frage-Session einsetzen für 10 Minuten und dann eine Pause, unsere erste Pause machen. Gut, wir haben jetzt also Fragen zu den Vaishnava-Eigenschaften. Wir haben aber auch die Möglichkeit, also, ich bin ja wieder höchste Kontrollierende hier, aber ihr könnt auch Fragen zu den Themen, zu anderen Themen stellen. Ja? Shanta, ja.
Aber ich würde mal bei den flamischen Eigenschaften vom 18. Kapitel, das heißt, wir sind zum Wort Shama denken.
Shama. Ja. Ja, Sama bedeutet, dass man jeden mit gleichen Augen sieht. Ich kann überall die spirituelle Seele sehen und so weiter. Sama heißt so ein bisschen wie auch gleich. Shanta heißt, ist noch eine etwas andere Sicht. Nicht, dass man alle gleich sieht, sondern dass man alle als Teile Krishna sieht, sondern dass man ruht im Krishna-Bewusstsein und dass man Krishna hinter allem sieht. Das ist noch leicht verschieden. Sama ist einfach die gleiche Sicht. Pandita Sama Darshinaha. Nicht? Da taucht das Sanskrit-Wort auf. Der Devotee sieht alle mit gleichen Augen. Ein Hund, ein Hundeesser, warum gleich die Extreme, ein Brahmana und eine Kuh und ein Elefant und so weiter. Noch, ja, bitte. Ja. Du hast nicht den Unterschied gesehen zwischen dem ersten, ja gut, dem ersten, zu jedem gütig und barmherzig sein, und dem sechsten, mildtätig und großherzig sein. Sehr gut, da müssen wir ins Sanskrit gehen bei solchen kniffligen Fragen. muss hier selber auch mal in meine, in diese Notizen hineinschauen. Wäre gut, wenn ich auf dem Zettel die sofort 6, also Seite 5. Dass ich das hier hinten reingesteckt habe. Kannst du mir den Gefallen tun? Chandrika ist dein Name, glaube ich. Chandrika, bist du so gut, diese Frage aufzuschreiben? Weil ich müsste dazu meine Unterlagen suchen und ich kenne mich, wenn ich was nicht auf Anhieb finde, dann ist das irgendwo vertütelt worden bei mir. Und ich müsste zu lange suchen, um das zu tun. Ich möchte die Fragen gut beantworten. Mhm. Ja? Bitte? Ja? Ja? Ja. Unser Devotee sagt, ich möchte diese Frage wiederholen. Ich finde es gut, dass wir diese Eigenschaften detailliert durchnehmen. Aber ist es nicht so, dass 80% von denen mit gesundem Menschenverstand bereits gesehen werden können? Mir geht es auch so, wenn wir diese Eigenschaften durchnehmen, hat man das Gefühl, das ist sonnenklar. Warum muss man da so detailliert drüber sprechen? Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, aus Srila Prabhupadas Büchern die spirituellen Grundlagen zu geben, anzugeben, sodass wir, wenn wir diese Eigenschaften entwickeln, tatsächlich spirituell das sehen. Zum Beispiel ist es jedem Menschen könnte ich mir gut vorstellen, zu dem man diese Liste gibt, sei zu jedem gütig und barmherzig. Ja, also, ja klar, wenn ich nicht mit niemandem streiten, ist ja auch klar, ehrlich in der absoluten Wahrheit befestigt, jeden gleich behandeln. Das sind viele von denen sind so, sagen wir mal, Allgemeinplätze für ethisches Verhalten und moralisches Verhalten. Worum es hier mir noch geht, ist, noch diese moralischen und ethischen Verhaltensweisen dass wir sie hinter uns bringen und noch eine höhere Stufe erreichen, nämlich spirituell. Und dazu, glaube ich, ist es wichtig, zu sehen, in was für spirituellen Überzeugungen und Verständnissen diese Eigenschaften gründen. Denn, sieh mal, es gibt zum Beispiel, wir haben hier wohl einmal die ehrlich sein, in der absoluten Wahrheit gefestigt sein. Manchmal lügt ein Devotee wie gedruckt und ist immer noch ehrlich, weil er, sagen wir mal, ein spirituelles Verständnis von dieser Sache hat, das sich total unterscheidet. Ich finde, diese Frage ist ganz, ganz wichtig und bin dir sehr dankbar, dass du sie aufbringst. Ein gutes Beispiel hier ist der Yudhishthira Maharaj, von dem Krishna verlangte, er solle eine Lüge sprechen. Bis zu dem Punkt war Yudhishthira, das ist das Lila, er ist ein großer Devotee, aber das Lila, er war mehr in ethischen und moralischen Verständnis verankert und sagte, ich lüge nicht, Krishna. Ich lüge nicht. Ich habe noch nie gelügt. Gelogen. Ich habe noch nie gelogen. Krishna sagte, sag, was ich dir sage. Yudhishthira konnte es nicht übers Herz bringen. Bis zum Schluss hatte er noch Probleme damit. Und so weiter. Und dieser Fall ist bestimmt sehr interessant und du könntest, ich möchte dich ermutigen, da mal mit Devotees drüber zu sprechen, über den Fall. Und das ist eines der vielen Fälle, wo normales ethisches Verständnis hinter sich gelassen wird, weil hier ein spirituelles Verständnis kommt. Krishna wollte es, es war in Krishnas Mission notwendig, und Arjuna und Yudhishthira hätte hier sein normales ethisches Verständnis hinterlassen müssen. Und so geht es mit all den Eigenschaften. Ich glaube, die Eigenschaften sind für einen moralischen Menschen klar. Streitet euch nicht, Kinder, das haben schon meine Eltern zu mir gesagt. Also nicht. Aber warum sollen wir uns nicht streiten? Warum ist Demut so wichtig? Diese Eigenschaften sind sehr wichtig. Das sind andere Gründe als ein ethisches Verhalten. Ich müsste jetzt, es tut mir, ich habe eine Frage, nur Demut, das kommt doch auch hier in den, ist doch irgendwo bestimmt Demut drin. Ja. 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 Dies ist eine sehr wichtige Frage und ich werde sie behandeln. Das ist der 20. Punkt. Ein Devotee ist ohne falsches Prestige, wird gesagt. Amani, das ist eine wichtige Vaishnava-Eigenschaft. Nun, wenn wir das hören, wie wir heute Morgen besprochen haben, man demütiger als der Stroh in der Gasse sein sollte, kann das gefährlich sein. Ich möchte mal aufzeigen, wo Demut nicht spirituell ist. Diese Demut, diese bücklerische Demut, ist zum Beispiel nicht bei einer materiellen Demut, will ich mal sagen, konzentriert man sich auf seine schlechten Eigenschaften. Oh, ich bin so ein miserabler Schuft. Also, meine schlechten Eigenschaften werde ich jetzt mal aufzählen. Unsauberkeit, Lügenhaft, Verfressen und Träge. Und macht sich so das Leben schwierig und ist so drin. Ein Mensch, der demütig ist, konzentriert sich in einem spirituellen Sinne, konzentriert sich nicht auf diese materiellen schlechten Eigenschaften. Denn da ist er mit dem Bewusstsein, wo denkt er an große Mengen, übermäßig große Mengen von Prasadam. Er denkt an eine Situation, wo er faul vor sich hin schwitzt im Bette und so weiter. Das ist eine totale materielle Meditation, die er macht. Die spirituelle Grundlage für Demut bedeutet, dass ich verstehe, ich bin ein Diener Krishnas. Das macht ihn fröhlich. Ja, super, ich bin ein Diener Krishnas, ich bin ein Teil, ich bin sein spirituelles Teil und so weiter. Ein demütiger Mensch ist nicht mit schwarzem Nebel im Kopf ausgestattet, wo er nur über immaterielle Dinge vor sich hin denkt und dann so ein Minderwertigkeitskomplex entwickelt und so weiter. Die Psychologen wissen von dieser spirituellen Dimension von Demut nicht. Es ist ein sehr wichtiger Punkt, den du auch gebracht hast. Versteht, die Vaishnava-Eigenschaften sind total anders, als ihr es im Knicke nachlesen könnt. Das ist der deutsche Verhaltensregel, die man in Tanzstunden gelernt hat. Ich könnte euch ein paar Zitate da noch raus kommentieren, wenn ihr wollt. Diese spirituellen Eigenschaften der Demut müssen eine spirituelle Grundlage haben. Demut zum Beispiel, das Verständnis, ich bin ein Teil Krishna. Und, wie Prabhupada sagt, man sollte frei sein von der Sucht, gelobt zu werden, weil man weiß, Krishna wird, das hat Krishna getan. Mir fällt es sehr oft auf, wenn ich mit meinen älteren Gottbrüdern zusammenkomme, die wirklich demütig sind, und ich fange an, die zu lobpreisen. Und dann sagen sie, irgendwann sagen sie, erstmal ist es ihnen unangenehm, und dann sagen sie, meistens kommt es, aber wenn es zu einer tiefen Diskussion über diese Dinge kommt, das ist jetzt nicht so, dass ich das gemacht habe. Krishna's Mercy. So sagt so eine ältere Devotee. Krishna's Mercy. Es war Krishna. Frei von Prestige zu sein, falschen Prestige zu sein, bedeutet, dass du nicht Besitzanspruch erhebst für eine Tätigkeit, die du tust, sondern dass du weißt, Krishna in der Hand wird. Mit anderen Worten, da ist immer Krishna drin, das ist nicht Minderwertigkeitskomplex, und deswegen ist es schwierig, manchmal schwierig für uns, zu weltlichen Psychologen zu hören, die uns da Hilfestellung geben, wie wir am Reck unserer Persönlichkeit einen guten Aufschwung hinkriegen. Weil die, wenn wir das studieren möchten aus irgendeinem Grunde, es gibt solche Gründe und Bedürfnisse, müssen wir immer wissen, was ist unsere spirituelle Philosophie. Ich weiß, dass du das weißt, ich sage es nur für die Nachwelt. Gut, damit haben wir die Zeit zum ersten Mal um 4 Minuten überschritten. Wir machen also Pause bis 4 Uhr, würde ich sagen. In diesen Pausen möchte ich noch sagen, die sind ganz wichtig. Ich wurde einmal gefragt, warum Pause? Wir können durchmachen. Du unterschätzt uns. Wir sind voll am Ball, hat mir jemand gesagt. Nein, diese Pausen sind gut. Man geht herum, manche Themen bewegt man vielleicht nachdenklich, man chantet eine Runde und lässt Dinge nachsickern und so weiter und so fort. Es ist gut, wenn man manchmal entspannt, nicht? Und wir können auch richtig durchlüften. Das ist auch gut. Also wir sehen uns wieder um Punkt 4 Uhr, Hare Krishna. So, wir sind soweit, um weiter fortzumachen oder fortzufahren, vielleicht besser fortzureisen bei unserer spirituellen Reise oder inneren Reise, die uns von den Anfängen des spirituellen Lebens, dem Vertrauen zur Gemeinschaft der Sadhus führt, die uns dann dazu gebracht hat, hingebungsvollen Dienst auszuüben. Das war der dritte Punkt. In diesem dritten Abschnitt, Bhajana Kriya, die Ausübung von Bhajan, ist die Annahme eines spirituellen Meisters von großer Wichtigkeit, Einweihung und dann auch die spirituelle Führung durch den spirituellen Meister findet statt auf dieser dritten Stufe. Wir haben Gemeinschaft gepflegt mit Sadhus und einer von uns, von ihnen, ist uns aufgefallen als jemanden, dem wir uns anvertrauen möchten für spirituelle Führung, und wir nehmen dann diese spirituelle Führung an. Das heißt, das ist ganz wichtig und ich finde, muss unbedingt allen Devotees klar sein, wir stellen ihnen Fragen über unsere spirituelle Entwicklung. Was ist wichtig auf meiner jetzigen Stufe? Wie kann ich weiterkommen? Und so weiter und so fort. So, wenn wir der spirituelle Meister wird uns dann konkret anleiten in 5, ganz besonders 5 Arten von Bhajans. Wir werden aus dem Bhagavatam hören. Ich sage es jetzt nur ganz kurz, weil wir nicht so viel Zeit haben, von ihm das Bhagavatam lernen. Wir werden Sadhu Sangha lernen. Wir werden den heiligen Namen richtig chanten lernen. Wir werden lernen, die Deities zu verehren oder zu respektieren. Und wir werden auch etwas über Vrindavan und Mathura und Mayapur lernen. Die Wichtigkeit dieser heiligen Orte. Das sind die 5 wichtigsten Punkte im Bhajan. Das ist die Essenz von Mahaprabhus Lehren, was die Praxis betrifft. Nicht? Ich will es nochmal sagen, in der richtigen Reihenfolge: Sadhu Sangha, Bhagavat Smaran, das Erinnern der, oder das Wissen vom Srimad Bhagavatam, Chanten des heiligen Namens, Verehrung der Deities, dazu gehört, dass wir Prasadam nehmen, was den Deities geopfert sind, und schließlich die Wichtigkeit der heiligen Orte. Wenn wir diese fünf Bestandteile der Bhakti in unserem Leben haben oder gut intakt haben, werden wir sehr viel Kraft haben. Aber es reicht auch, sich zu spezialisieren auf eines dieser Angas. Gut, dann wird Folgendes geschehen. Mit unseren Anattas auseinandersetzen. Und das klassische Beispiel ist, wenn man die fertigstellt und die Hitze intensiviert, wird aus der Butter schwarze oder braune Klumpen hervorkommen und an der Oberfläche des Ghees sein. So werden auch, wenn wir im hingebungsvollen Vorgang beschäftigt sind, viele Anattas, unwünschenswerte Dinge zum Vorschein kommen, die bis daher eingebettet waren in unserer Psychologie. Ich weiß, dass viele Devotees da wahnsinnig schockiert sind. Zum Beispiel macht ein Devotee plötzlich Sexheftlis lesen, was er vorher niemals getan hat, weil er aus einer guten norddeutschen oder süddeutschen oder italienischen Familie kam. Nicht? Und er meint sich fragen, was ist los mit mir? Was geschieht mit mir? Du wirst gereinigt. Die Anattas kommen zum Vorschein. Man merkt plötzlich, dass man neidisch ist, was man sich vorher nie eingestanden hat. Ich bin doch so ein Liberaler. Ich bin doch eigentlich nicht neidisch. Keine Angst, wenn der Schmutz hochkommt. Das ist natürlich und muss bei den meisten von uns so sein. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das heißt, wo man Bhajana Kriya macht, da kommen die Anattas zum Vorschein. Nicht? Die unerwünschten Angewohnheiten. Das kann zum Teil wahnsinnig schmerzhaft sein. Auch in anderen Traditionen weiß man davon in Ansätzen. Johannes von der Flüte, der bekannte Schweizer Niklaus. Ich weiß also, dann ist das noch, ich kenne einen Johannes, der spricht von der dunklen Nacht des Glaubens. Weil dann plötzlich wird es so massiv, die Hindernisse werden einem bewusst und man wird richtig durchgeschüttelt. Das ist natürlich. Genauso wie beim Kochen von Ghee. Wir können da vielleicht mal einen kleinen Ghee-Workshop machen. Also wenn wir hier Butter, Butter sieht so rein aus, so unschuldig, so richtig nektarhaft. Sieht nach Brötchen und Marmelade aus, also tut nur die besten Assoziationen wecken. Aber wenn man die Butter kocht, um die daraus zu machen, klumpt sich das herum, das sieht also aus, ich vergleiche es immer mit frittierter Gehirnmasse, also ganz ungar oder vielleicht Krampfadern, die also sieht wirklich nicht appetitlich aus. Und das passiert auch leider auf dem Vorgang des wörtlichen Lebens. Diese Anattas nennt man, das kommt zum Vorschein. Nun, es gibt grundsätzlich vier Arten von Anattas. Merket auf, sodass ihr nicht schockiert werdet, wenn sie auftreten, sodass ihr sie identifizieren könnt und wisst, oh ja, ganz natürlich, davon haben wir im Seminar gehört. Die erste Art von Anatta heißt Hridaya Durbalya, in Deutsch Schwäche des Herzens. Ich nenne sie einmal und gehe dann durch alle hindurch. Das zweite sind Apparats, Vergehen, die wir machen. Das dritte heißt Asat Krishna, nicht Krishna, sondern Krishna, das heißt materielle Wünsche. Und die vierte grobe Kategorie von Anattas heißt Tattva Vibhrama, das heißt, dass man sich in Illusion befindet über spirituelles Wissen. Was könnten wir mit Herzschwäche wohl meinen als Anattas? Das ist das erste Anattas. Hridaya Durbalya, Schwäche des Herzens. Ich glaube, wir haben alle eine gewisse Ahnung, was es sein könnte.
man bringt es nicht übers Herz. Also man wüsste, wie man handeln sollte, aber wie sagt man? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Nochmal ein paar christliche Slogans kann ich hier gebrauchen. Das ist auch der Bibel. Ich glaube, uns geht das oft so. Der Geist ist willig, wir wollen ja, aber es scheint mich aus 6 verschiedenen Himmelsrichtungen zu ziehen hier. James hat uns den ersten und wichtigsten Punkt von der Herzensschwäche gesagt. Das ist eine Anhaftung auf Objekte, die sich nicht mit Krishna in Beziehung bringen lassen. Weil zum Beispiel in Deutschland eine Mate der charismatischen Farben und Formen und das war nicht einfach für mich, mich von meinen verwegenen Kleidungsstücken zu trennen. Mit Hüten und Mäntel und alles. Merlin, der Zauberer, war eines meiner Kostüme, musste man aufgeben, nicht? Ließ sich nicht unmittelbar verwenden. Vielleicht für Jayadevs Theater, aber das wusste ich damals noch nicht, dass es so etwas gibt im spirituellen Leben. Also, Hridaya Durbalya, dass wir noch diese Anhaftung an alte Dinge beibehalten, die eigentlich sich nicht mit Krishna in Beziehung setzen. Die zweite Neigung, die eine Herzensschwäche ist, ist die Neigung, andere zu täuschen. Dass wir so die kleinen Verschönerungslügen lügen, die uns in ein besseres Licht drücken, als wir eigentlich sind. Ne? Die Neigung, andere zu täuschen. Oder die Neigung, Fehler zu finden. Das ist eine richtige Herzensschwäche. Diese Neigung, Fehler zu finden, kommt nur auf, wenn wir neidisch sind. Wenn wir einem anderen das nicht... Ja, er verteilt schon ganz gut. Stimmt. Aber weißt du, wie es in seinem Herzen aussieht? Wie in Zürich-Niederdorf, möchte ich hier behaupten. Na, wirklich, das ist doch zu hart gesagt. Dann sagen wir Zürich-Hinterdorf. Ich stehe dazu. Dieser... immer Fehler finden. Warum nicht das Gute finden in anderen? Und das dann ist die dritte Art Schwäche des Herzens ist Neid auf andere und der Wunsch nach Ansehen. Ich denke, wir können das zusammenfassen. Herzensschwäche sind einfach ein schwacher Charakter. Nicht ein nicht belastungsfähiger Charakter und so weiter. Das sind charakterliche Mängel, die ein Devotee da aufbringt. Die kommen dann manchmal so zum Vorschein. Bei jungen Bhaktas sieht man das. Die sagen dann, ich muss jetzt einfach mal auf meiner E-Gitarre herumfetzen. Ganz egal, was rauskommt. Black Sabbath and Led Zeppelin lasse ich jetzt aus dem Grabe raus. Und so weiter. Das ist nicht unmittelbar in Beziehung zu Krishna zu sehen, aber man ist einfach so wahnsinnig angehaftet, nicht? Eine Herzensschwäche. Zweites Kategorie, grobe Kategorie, ist Vergehen. Da steht an erster Stelle, wird erwähnt, Vergehen gegen die heiligen Namen. Dann Vergehen gegen Krishna, die Form des Herrn, den Murti. Dann Vergehen gegen Devotees und dann ein Punkt, der uns, glaube ich, allen aufstoßen wird. Vergehen gegen andere Lebewesen. Als Devotee können wir uns es nicht leisten, anderen Mitmenschen in Drangsal und Bedrängnis zu tun. Es ist ein Vergehen, wenn wir uns schlecht verhalten gegen andere. Man könnte sagen, dass es, wenn man Tieren, die verjagt, Rehe zum Beispiel, wenn die friedlich grasen, dass wir sie aufschrecken. Wir wollen mal nicht so weit entfernt bleiben von der, es kommt relativ selten vor, dass man auf einen Waldspaziergang, auf einen Rudel Rehe trifft, die friedlich aasen, nicht? Und dann den Wunsch hat, sie aufzuschrecken. Wo es wirklich ist, dass wir mit zum Beispiel nicht gottgeweihten Kar, dass wir über die herziehen und gemein gegenüber den Auftritten.
nachlässig sind im Verhalten gegenüber anderen, dass wir es vermeiden, ihnen Hilfestellung zu geben und so weiter. Dass wir vielleicht unredlich sind und andere bestehlen. Ich hatte einmal selber damit einen Devotee zu beraten, der eine größere Summe Geld von einem Nichtgottgeweihten gestohlen hatte, ohne dass da überhaupt die Möglichkeit auftrat, dass der das wusste, wer das Geld hat. Nicht? Und das ist ein Vergehen gegen andere Lebewesen, nicht andere in Leid zu tun. Wir müssen da sehr, da sind wir meistens, da gibt es viele Bereiche, nicht? Oder Unfreundlichkeiten, wenn wir jemanden sehen und sagen, bäh, nicht? Das ist vielleicht noch das Unschuldigste, was man sich vorstellen kann, aber anyways, wir wollen das nicht so breit walten. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Wir können also es nicht erlauben, zum Beispiel ein Pauschalurteil zu sagen, alle sind Dämonen. Wenn wir da einen Unschuldigen treffen mit diesem Ausdruck, haben wir schon Vergehen gemacht über andere. Nicht dieses Abkanzeln von oben. Das ist nicht gut. Dann kommt es die dritte Kategorie, da sind materielle Wünsche. Dann, ihr werdet interessiert sein, was in dieser Kategorie sich alles so ansammelt. Materielle Wünsche, ich glaube ganz einfach, was würdet ihr als einen materiellen Wunsch bezeichnen? Also du hattest die nicht gewünscht nach Sinnbefriedigung oder ein schickes Kleid einfach, nicht, das vielleicht nicht unbedingt jetzt so sein muss. Schicke Hose. Materielle Wünsche einfach. Nach materiellen Objekten. Jetzt geht es aber weiter. Man könnte sich wünschen, die himmlischen Planeten zu erlangen. Ich glaube, in unserem Denken ist das nicht drin. Ich möchte mal in den Himmel und da so mal so richtig loshimmeln. Also himmlische Annehmlichkeiten. Dann wird aufgezählt als ein materieller Wunsch der Wunsch nach mystischen Kräften. Und der nächste materielle Wunsch ist der Wunsch nach Befreiung. Für einen Devoti, so seltsam es klingt, ist dieses noch immer ein materieller Wunsch, weil er sich auf materielles Leid bezieht. Ich möchte von dem frei sein. Ein Devoti will einfach Krishna. Noch eine Stufe. So, die vierte Kategorie, durch die ich hier, ich gehe da kurz durch. Ich habe nämlich heute noch eine lange Reise. Ich will und muss euch heute bis ans Ende der inneren Reise bringen. Oh Krishna. Also vielleicht, ich werde es nicht so durchpauken, wenn ich merke, das ist zu schnell. Ich denke, ich mache da gleich eine kurze Pause, dass man Fragen stellen kann. Dann, Tattva Vibrama heißt diese vierte Kategorie. Das sind Illusionen über spirituelles Wissen. Dass man sich einfach Illusionen macht über die eigene spirituelle Identität. Dass man zum Beispiel denkt, ich bin eins mit Brahman. Oder ich bin kein ewiger Diener Krishna. Ich bin ein komplexes Individuum mit einer komplexen westlichen Psychologie. Das ist eigentlich eine Illusion über spirituelles Wissen, denn du bist eine ewige spirituelle Seele. Dann, dass man sich Illusionen macht über die höchste Persönlichkeit Gottes, das machen wahrscheinlich viele von uns noch. Deswegen müssen wir unbedingt von Srila Prabhupada die Beschreibung über Krishna hören und verinnerlichen, dass wir nicht dann an einem Gottesbild angelangen, das völlig verkehrt ist. Dann kann man sich Illusionen machen in dieser Kategorie über den Sadhana, dass wir nicht wissen, was soll ich eigentlich tun, um einen spirituellen Fortschritt zu machen. Nicht? Manchmal sitze ich da und berate die Devotees und die fragen mir, du, mein Verständnis jetzt vom spirituellen Fortschritt ist das und das und das und das. Und sehr oft kommt es vor, dass sie nicht ausreichend Wissen über spirituell den Sadhana haben. Und dann kommt als letztes, dass man sich Illusionen macht über Themen, die ungünstig sind für Krishna-Bewusstsein. Wir mögen uns mit Dingen beschäftigen als privates intellektuelles Hobby, was völlig ungünstig ist für die spirituelle Praxis, und mögen so im Bereich der Anathas noch fest schweben und fest verankert sind. So durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes werden diese und andere Anathas, Schwäche des Herzens, Vergehen, materielle Wünsche und Illusionen über spirituelles Wissen langsam rauskommen. Aber diese Dinge werden zum Teil auch rausgekocht werden. Zum Teil ist es ein wirklich schmerzvoller Vorgang. Zum Anatta bedeutet nämlich, dass wir, da ist das Wort Artha drin, was man für wertvoll hält, und dann die Negierung. Es ist nicht wertvoll. Wir haften aber manchmal an diese Dinge noch dran. Wie damals, als ich zu einer Konfrontation mit Narendra kam. Narendra war der Meinung, ich könnte nicht meine Kleidung Merlin der Zauberer im Tempel tragen. Oder wenn, dann schon dann zur Nacht hin, wenn man schlief, als Schlafanzug vielleicht, aber nicht in dem Morgenprogramm und schon gar nicht, wenn wir auf Harinam Sankirtan gingen. Und ich dachte, das ist äußerst gut, diese Aufmachung, Merlin der Zauberer. Nicht, das ist, hat eine bestimmte Dämonie, die ein gewisses Charisma ausübt, nicht diese Kleidung, und nicht, und dachte, das ist wertvoll. Ich meine, bei diesem Beispiel lächelt jeder, na ja, die neuen Bhaktas, ja, da sind wir schon drüber hinweg, also meine Kleidungsfragen, das ist nicht mehr das Thema für mich, aber da sind innere Dinge, vielleicht Verhaltensweisen. Der Wunsch nach Prestige, Neid und so, wir müssen die aufgeben, selbst wenn wir daran festhalten. Ich habe darüber oft Vorlesungen gegeben und manche meiner Zuhörer haben es mir nicht geglaubt. Aber hier kommt es nochmal. Prabhupada hat einmal, Srila Prabhupada hat darüber gesprochen, aber es gibt eine Lehrgeschichte von einem dem erleuchteten Janaka Maharaj, der einen Sadhu, der zu Hofe kam, ich glaube es war Agastya Muni, aber ich bin mir nicht ganz sicher, fragte, wie lange bleiben wir verhaftet an Maya? Und der Weise lachte und ging zu einer Säule, die er dann umarmte. Und er lief ganz laut aus. Lass mich los! Lass mich los! Diejenigen, die viele von Sri Vishnupads Vorlesungen erlebt haben, kennen das, wenn er das manchmal den Mikrofonständer fährt und lass mich los, Mikrofonständer, lass mich los! Der Weise, es kommt es, machen spirituelle Meister mit ihren Schülern diese grafischen Darstellungen. Der Weise schrie also ganz laut und zappelte an der Säule herum und die Leute zu hoch dachten, lass es los mit ihm. Bis er plötzlich still wurde, die Hand losmachte und weiterging, sich verabschiedete. So lange dauert es, bis man frei wird vom Maya. Man muss einfach loslassen. Nun, dieses einfache Loslassen bedeutet natürlich, dass man erkennt, was man loslassen soll, als ein Anartha, etwas, was nicht wertvoll ist. Und es bedeutet auch, dass man eine Art, dass man anstelle dieses Anathas in der Lage ist, etwas Besseres zu setzen, etwas Spirituelles zu setzen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir die Anathas loslassen. Und das ist ein Vorgang, der jeder von uns sich stellen muss. Bitte macht mal die Überlegung, wie viel Anathas habt ihr schon losgelassen? Oder überlegt weiter, was für Anathas könntet ihr noch loslassen? Fangt mit den Sachen an, die nicht so schwer sind. In der Nase bohren zum Beispiel. Ja, also ein Verhalten. Ach, sorry. Hare Krishna, das wollte ich nicht sagen. Das muss man. Dinge, die einfach nicht so schwer sind. Ja, also ich weiß auch nicht, ob das unbedingt ein Anatha war. Also, fangt an mit Sachen. Seid mal ein bisschen studiosus in eurem spirituellen Leben und nicht schüchtern, wenn es darum geht, Dinge loszulassen. Man kann, sehr oft habe ich festgestellt, mit Devotees darüber sprechen, Prabhu, ich habe dieses Anatha, was denkst du darüber? Das ist das Beste. Dann wird der Devotee barmherzig lächeln und sagen, kenne ich auch. und wird einem helfen, dieses Nata zunächst einmal aus der dunklen Kammer der Anonymität zu zerren und es an ein Tageslicht zu bringen. Meistens verbergen sich Anatas und tarnen sich und man muss sie erstmal rauszerren. Deswegen ist es gut, mit Devotees darüber zu sprechen. Oder die Gemeinschaft mit Devotees ist gut, weil einem diese Gemeinschaft manchmal wie ein Spiegel das wahre Gesicht zeigt, in Belastungsphasen meine ich jetzt, nicht in intensiven Phasen. Viele Leute meiden deswegen die Gemeinschaft mit Devotees, weil es manchmal ziemlich intensiv wird, diese Spiegelfunktion eines Sadhus, nicht? Wenn er plötzlich da ist und so heavy predigt oder so uns oder etwas uns sagt. Oder wir merken, wir, also bei mir ist es immer so, wenn ich Lokanath Maharaj, den Inbegriff der Demut sehe, dann merke ich, okay, noch ein paar, das ist noch ein Bereich, an dem Raum für Verbesserung gegeben ist, möchte und so weiter. Das ist ganz wichtig, diese, man muss es schaffen, diese Anatas aus dem, der dunklen Kammer der Anonymität herauszubringen. Und das passiert in der Gemeinschaft von Devotees. Deswegen ist es manchmal so, dass man in der Gemeinschaft von Devotees so eine eigenartige, melancholische Traurigkeit empfindet. Es kann die Ursache daran haben, dass man plötzlich merkt, nicht und so weiter. Ich glaube, Laute sagen hier besser aus, was ich meine. So, yes. Seid nicht, dieser Vorgang muss gemacht werden und seid froh, wenn mal wieder ihr über etwas bewusst werdet und mal wieder wisst, oh, da ist, da kann ich noch ein paar Kohlesteine aus meinem Herzen raus befördern. Nachdem man Anartha Nivritti, oh, nun möchte ich euch sagen, ganz frei zu werden auch von allen Anathas, das heißt zum Beispiel von Vergehen und so weiter, das wird man erst auf der Stufe der Liebe zu Krishna. Bestimmte Anathas, schlechte Eigenschaften, gehen schnell weg, aber bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Neid auf andere, das dauert ein bisschen. Aber trotzdem ist die vierte Stufe Anatta Nivritti, wo die großen Sachen so weggehen. Nicht, wo man kein Problem hat, mehr die vier regulierenden Prinzipien einzuhalten und so weiter. Aber es wird extra erklärt in unseren Vaishnava-Schriften. Selbst wenn man schon die vier Prinzipien einhält, muss man sich nicht wundern, wenn der Geschmack, in der Schweiz ist der Geschmack und Geruch identisch miteinander, nicht? Schweizerdeutsch, wenn der Geschmack noch da ist für diese materiellen Dinge, naja, man sollte sie nicht ausleben. So, dann kommt man auf die fünfte Stufe und hier beginnt der Nektar zu fließen. Das, was wir jetzt haben, war die Kinderschule des spirituellen Lebens, nebenbei gesagt. Jetzt geht der Nektar los. Die erste Stufe heißt Nishtha oder Stetigkeit. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und einem rein Gottgeweihten dient, so heißt es, werden die Dinge im Herzen, die Anathas sind, fast gänzlich zerstört. Das heißt, der Geschmack ist noch da, feinstofflich mag es noch da sein, aber grobstofflich hält man sich an die vier regulierenden Prinzipien und hatte auch keine Probleme mit, wie eigentlich, nämlich an alle hier, oder ja, wenn mal einer dann Ausrutscher hat, da wollen wir auch nicht so das thematisieren. Nicht, also ich glaube alle von euch. Aber da ist noch der, noch dieser Geschmack da, das ist noch ein bisschen da. Wir sind noch nicht ganz rekonvalesziert, aber wir kommen auf die Stufe, wo wir stetig sind. Wir werden immer hingebungsvollen Dienst tun auf dieser Stufe. Die Anathas sind überwunden. Herzlichen Glückwunsch. Solange aber wir diese Anathas noch so in grober Form beibehalten, nicht? Herzensschwäche und so weiter, werden wir keine Stetigkeit haben. Wir werden mal im Krishna-Bewusstsein sein, zack, dann werden wir wieder ganz schön zu Fall kommen. Wir werden mal im Tempel sein. Kennt ihr das? In Deutschland gibt es so Devotees, die haben schon 10 Anläufe gemacht und beim 11. dann sagen sie, diesmal schaffe ich es. wir sein, genau. Ja, hoffentlich. Nicht und so weiter. Aber wenn wir diese Anatas überwunden haben, die ich erwähnt habe, und die nicht mehr grobstofflich machen, wir haben vielleicht noch einen Geschmack, dann können wir stetig werden in unseren Tätigkeiten und stetig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt werden. Auf dieser Ebene der Stetigkeit haben wir insgesamt 5 verschiedene Hindernisse überwunden. Jemand, der stetig ist, den kann man daran erkennen, dass er 5 Hindernisse überwunden hat. Diese Hindernisse sind nur so lange da, wo er noch Anatas pflegt, nicht? Diese materiellen Dinge und diese Charakterschwächen beibehält. Zunächst einmal hat er Schlaf überwunden. Das heißt nicht, dass er nicht mehr schläft. Dann würde er seinen Körper ja total vernachlässigen. Aber spirituelle Themen bringen ihm Spaß. Er schläft dabei nicht ein. Auf der Stufe von Stetigkeit hat er auch Ablenkungen überwunden. Er ist nicht laufend mehr so abgelenkt von der materiellen Energie. Auf der Stufe der Stetigkeit hat er Gleichgültigkeit überwunden. Wenn er Prabhupadas Erläuterung liest, man kann in diesem Leben zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen. Jeder sollte begeistert werden von dieser Information, sagt er. Jawohl, das spricht mich unglaublich an, dieses Thema. Er ist nicht mehr gleichgültig Krishna gegenüber. Jemand, der Stetigkeit entwickelt hat, hat auch diese instinktive Neigung zu den schlechten Eigenschaften wie Zorn und Gier und Stolz überwunden, und schließlich ist er nicht mehr angezogen zu materiellem Genuss. Das Symptom von Nishta ist also die Abwesenheit von diesen 5 Hindernissen auf unserem spirituellen Pfad. Manche Gelehrte sagen, dass man zuerst stetig wird im Körper. Das heißt, man tut immer Devotional Service und bricht nie die Prinzipien. Dann wird man stetig in der Sprache. Das heißt, man spricht kein Prajalpa mehr. Und schließlich wird man stetig, sagen manche Gelehrte, in Gedanken. Das heißt, man hat keine mentalen Ausrutscher mehr. So stellen sich die Stetigkeit ein, nacheinander. Erst der Körper, dann die Stimme und dann der Geist. Ich glaube, hier merken wir, wir sprechen von einer ziemlich hohen Stufe. Aber das stellt sich ein. Und das ist etwas, was so schön ist, dass schon die kleinen Vorahnungen von dieser Stufe ein Devotee total da fließt der Nektar des Krishna-Bewusstseins. Versucht einmal stetig zu werden. Prabhupada hat uns ermutigt, stetig zu werden. Nicht? Für uns, die wir vielleicht noch nicht den höchsten Wohlgeschmack jeder von uns haben, weil manche von uns noch Bhaktas sind, wo wir noch ein bisschen mit Anatas wackeln, können wir versuchen, stetig zu werden in unserem Service. Das heißt, dass wir da Verantwortung übernehmen. Das hilft einem, stetig zu werden. Man kann anfangen in seinem Service. Ich stehe dazu, ich bin ein dies und das Servant und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich... Das geht so komprimiert, ich weiß... Ich habe so ein bisschen das, sagen wir mal so, was könnte ich tun, damit ich ein bisschen, ich weiß, das ist ein bisschen anstrengend. Dies ist der anstrengendste Teil meines Seminars. Wir haben noch, ich will euch ermutigen, 25 Minuten. Ihr seid eigentlich jetzt noch total gespannt. Ihr bleibt, wenn ihr 25 Minuten mit mir bleibt, wird meine Dankbarkeit ins Uferlose übergehen. Das ist ein bisschen anstrengend, ich weiß es. Ich kenne dieses Seminar und dann hört man so viele Informationen und man ist eigentlich schon voll bis jetzt. Ich müsste ungefähr jetzt eine halbe Stunde Fragezeit einräumen. Ich habe halt noch so viel Material, das ist so wichtig. Morgen haben wir noch und übermorgen. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich gehe einfach ein bisschen schneller. Und zwar mache ich so Höhepunkte. Wir werden jetzt zur sechsten Eigenschaft kommen, dem Erreichen von Geschmack. Und ich möchte euch mal vorlesen, da braucht ihr jetzt nicht mitzuschreiben, hört einfach nur mal zu, wie ein Devoti spricht, der Geschmack erreicht hat. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur hat im Madhurya Kadambini ein Devoti zu Wort kommen lassen. Ich will mal sehen, ob ich euch das so vorlesen kann, dass ihr total, dass es eine kleine Pause für euch ist. O Freund, warum gibst du denn den Nektar von Krishnas Namen auf und schändest nicht mehr weiter? Warum hast du angefangen, über nutzlose Dinge wie Familienleben zu sprechen, Sicherheit und all sowas? Was soll ich dir sagen? Ich bin eigentlich selber so verrucht. Obwohl ich das kostbare Juwel von Bhakti durch die Barmherzigkeit meines spirituellen Meisters erhalten habe, bin ich so unglückselig, dass ich dieses Juwel einfach in meinem Tuch halte. Ich sehe es nicht. Ich mache dir Vorenthaltung, dass du immer Prajalpa sprichst, ich bin aber genauso. Ich suche immer nach so unbedeutenden Muschelhörnern und nicht dem eigentlichen Glück. Glück suche ich am Ufer des Ozeans von weltlichen Aktivitäten. Ich renne hin und her. Mein ganzes Leben ist umsonst, kein Fortschritt, null, nichts. Ich praktiziere keine Bhakti. Ich bin einfach nur lethargisch, was mein spirituelles Leben ist. Er macht sich also unglaublich Vorwürfe. Ich habe das Wertvollste, aber ich nutze es nicht. Oh, ich habe einen schlechten Geschmack. Ich lecke bitter schmeckendes weltliches Geschwätz auf, als sei er Nektar. Bin aber völlig gleichgültig, wenn es darum geht, die Namen und Eigenschaften und Spiele des Herrn zu hören. Ich bin so gefallen. Wenn ich anfange, über den Herrn zu hören, dann schlafe ich ganz sanft und ruhig ein. Aber wenn so ein vulgäres Geschwätz ertönt, dann stelle ich meine Augen hoch, ich werde hellwach. Auf diese Weise bin ich ein Schandfleck in der Gemeinschaft der Devotees. Alles habe ich getan, nur um meinen Bauch zu füllen. Weil er macht sich Vorwürfe, aber dann kriegt er die Wendung. Dann wird er total glücklich. Er sehnt sich also nach Bhakti, wie nur irgendetwas. Und ihm scheint materielles Leben völlig nutzlos zu sein. Er will unbedingt chanten, er will das Chanten nicht unterbrechen. Er will unbedingt die Bhagavatam-Lesung hören. Lord Chaitanya gibt uns ein Beispiel. Er saß immer mit Gadadhar Pandit im Innenhof von Tota Gopinath und Gadadhar Pandit hatte jetzt schon zum 100. Mal die Geschichte vom Prahlad Maharaj vorgelesen. Und Lord Chaitanya sagte, say it again. Ich vergesse das nicht immer. Chaitanya Bhagavatam ist so schön ausgedrückt. Sag es noch einmal, lies es noch einmal. Und dann Gadadhar Pandit wieder von vorne alles vorgelesen über Prahlad Maharaj. Lies es noch einmal. Und so, das ist Wohlgeschmack. Wohlgeschmack ist auf zwei Dinge gerichtet. Wenn er schwach ist, ist der Wohlgeschmack abhängig von der Exzellenz der Elemente. Also wenn Rohini Sutta Prabhu singt mit seiner tollen Stimme, dann sind wir dabei. Aber wenn Krishna das singt mit seiner und nicht den Ton hält und so weiter, dann verabschieden wir uns. Nicht? Ich weiß nicht, ob das jetzt das. Also, versteht ihr, wir sind abhängig der Kirtan, da muss eine absolut kompliziert gespielte Madanga da sein, die Kartels müssen im galoppierenden Stil gespielt werden und so weiter, und dann sind wir dabei. Das ist auf der Anfangsstufe. Der Ruchi oder der Wohlgeschmack auf einer höheren Stufe ist nicht mehr abhängig von den äußeren Elementen, sondern man hört einfach ganz gerne über Krishna. Man chantet einfach den heiligen Namen gerne. Man liest das Bhagavatam gerne. Ihr kennt diese, ich gebe immer gerne das Beispiel. Jemand, der noch nicht wirklich hungrig ist, wenn man Prasadam ruft, dann sagt er, was gibt's denn? Und er macht es abhängig von der Exzellenz der Zubereitung. Bei Pizza erscheint er und bei Kartoffelbrei da bin ich wirklich hungrig. Es ist mir jetzt da etwas. Wenn es Sweet gibt, kannst du mich mal wieder becken. So ist ein Devotee auf der Anfangsstufe des Ruchis, und das haben wir ja alle, wenn wir zum Krishna-Bewusstsein kommen, noch sehr abhängig von den Äußerlichkeiten. Aber auf dieser Stufe, die wir jetzt behandeln, ist der Devotee ganz und gar, findet er alle Ausübungen des Krishna-Bewusstseins schön, weil er so geläutert ist und das wirklich auch kosten kann. Dann kommt man, nachdem man Ruchi hat, auf die Ebene der Ashakti. Ashakti bedeutet, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, die Ebene der Verzauberung ist das. Aber der normale Ausdruck ist Anhaftung. Seht, bei, das klingt ähnlich, Wohlgeschmack und Anhaftung, da ist aber ein Unterschied. Bei Ruchi ist man angehaftet auf die Elemente der Bhakti, also Chanten, Kirtan, Bhagavatam, Gemeinschaft mit Devotees. Aber bei Ashakti, auf dieser siebten Stufe, ist man mehr angehaftet eigentlich an Krishna direkt. Ja, Ashakti ist genauso, so wird es beschrieben von unseren Acharyas, wie ein junger Mann, der sich an eine Frau verliebt, oder eine junge Frau, die sich in einen jungen Mann verliebt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eigener Erfahrung. Ihr könnt ja die Haushälter da bitten, euch vielleicht noch da entsprechende Informationen zu geben. Wenn man anhaftet aneinander, ist das sehr stark. Es ist ganz natürlich. Ja, in Berlin hatte ich das einmal erlebt. Da hat eine Malerin, die gerade sich verliebt hatte, wie es natürlich ist, auch in unserem Tempel. Wir sind auch Menschen, nebenbei gesagt. Die hatte denn ein Bild gemalt, und die Nase von Lord Chaitanya kam genauso raus wie die verprügelte Nahkampfnase ihres geliebten Vaishnavas. Es glaubt ihr nicht. Und es tat mir sehr leid. Sie hat es mir denn gezeigt unter den Devotees. Das war so richtig eine Bilderenthüllung als Überraschung. Und ich stand dann davor und sagte mir, ich bin manchmal nicht so überlegt im Leben, und sagte, das ist doch die Knollennase von dem und dem. Nicht? Und die ist so rot geworden, die arme Mataji. Und ich habe mich auch tausendmal entschuldigen müssen, weil das tut man nicht in der Öffentlichkeit. Nicht? So, die Anhaftung zwischen Mann und Frau ist sehr strong. Unterschätzt das nicht. Da hat selbst der Guru nichts mehr zu sagen, wenn es soweit ist. Nicht? Das ist absolut powerful und so machtvoll. Deswegen benutzen die Acharyas dieses Beispiel. So machtvoll und natürlich ist es, wenn wir angehaftet sind an Krishna auf dieser Stufe. Da geht uns das Krishna geht uns nicht aus dem Herzen raus, nicht? Und wir wollen gar nicht, und es geht auch gar nicht, nicht? Wir sind einfach immer mit Krishna, so wie man, wenn man verliebt ist. Und dann kommt die Stufe der Bhava. Und auf dieser Stufe sehnt man sich so sehr nach Krishna, dass man untauglich wird für materielles Leben. Prabhupada ist manchmal in diese Bhava reingekommen. Und solche Devotees, er hat das immer vermieden wie nur irgendetwas. Sein spiritueller Meister hat einmal Detis bei einer Tempeleinweihung reingetragen, in den Tempel, das habe ich von Bhakti Charu Maharaj gehört, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Und er hielt die Detis und er wurde plötzlich vom starken Strom der Bhava überwältigt. Und das hat an ihn gezogen. Im Chaitanya Charitamrita wird gesagt, es ist wie zwei Elefanten, die miteinander in einem Zuckerrohrfeld kämpfen. Also es geht da unglaublich heftig im inneren Leben zu. Nicht? Und dann gab er den Dedi und lief ganz schnell in sein Zimmer, machte zu und wurde von den Wogen überwältigt. Tränen kamen wie Mutter Ganges aus seinen Augen und es ist sehr, sehr stark, diese Emotion. Ich habe hier mir notiert, mit den Ohren, das habe ich direkt aus dem Werk raus notiert, mit den Ohren will ein solcher Devoti das Lied von Krishnas Flöte hören. Oh, wann ist Krishnas Flöte zu hören? Er hat es ein bisschen gehört, aber auf dieser Stufe geht Krishna manchmal noch weg, um die Sehnsucht des Devotis noch mehr zu sehen. Er will das Erklingen der Fußglöckchen von Krishna hören. Er will den süßen Klang von Krishnas Stimme hören. Der Devoti sehnt sich nach der Berührung der beiden Lotushände des Herrn, nach dem Duft seines Körpers. Manchmal hat er das Gefühl, als hätte er den direkten Darshan des Herrn und dann tanzt er voller Freude. Aber dann verschwindet der Herr wieder. Und dann taucht er in einen Ozean von Leid hinein und klagt. Und schließlich auf dieser Reise kommt Prema, Liebe zu Krishna. Und weil wir heute in diesem Seminar ganz offen über diese Dinge sprechen, möchte ich euch gerne mal einmal vorlesen, wie Liebe zu Gott aussieht oder wie die Begegnung mit Krishna aussieht, damit wir darüber keine eigenen Vorstellungen uns machen und vielleicht spekulieren. Ich möchte euch einmal diesen erhabenen Zustand vorlesen, sodass ihr wisst, was noch kommen wird in eurem hingebungsvollen Dienst. Dass ihr wisst, ich bin auf dem richtigen Pfad. Ich werde auch den Nektar der Liebe zu Krishna spüren. Mein spiritueller Meister, die Schülernachfolge, die Sampradaya, hat es mir versprochen. Das ist also jetzt die Coming Attractions. Nicht das, was noch kommt als anziehende Sache. Dies ist jetzt direkt aus Madhurya Kadambini von Vishwanath Chakravarti Thakur entnommen. Als erstes offenbart der Herr den Augen seines äußerst erstaunten Geweihten seine Schönheit. Diese liebliche Schönheit lässt alle Sinne und den Geist wie Augen werden, die den Herrn anschauen wollen. Der Devoti hat da schon seine spirituelle Identität und alles will in diesen Darshan des Herrn eintauchen. Alle seine Sinne, die ja austauschbar dann sind in den die daraus resultierenden Symptome der ekstatischen Liebe, wie Tränen, Gänsehaut und Regungslosigkeit, bewirken, dass der Devoti in Ohnmacht fällt. Das ist so stark, diese Prema, dass für einen gewöhnlichen Menschen, der das sieht, das ist nicht mehr zu verstehen. Lord Chaitanya hat diese Prema gekostet und deswegen sagen Gelehrte manchmal zu ihm, er ist ein Madman. Er hätte unter Epilepsie gelitten. Nicht? Weil gewöhnliche Menschen können nicht verstehen, wie dieser Nektar der Erfahrung ist. Denn für dieses menschliche Kostüm, den Körper, den Geist, den Sinne, ist das so stark. Also der Devoti ist in Ohnmacht gefallen. Um ihn aus dieser Ohnmacht zu erwecken, lässt der Herr seinen Duft in die Nase seines Geweihten strömen. Sogleich werden alle seine Sinne und der Geist wie Instrumente, die begierig den süßen Duft des Herrn einsaugen. Als der Devotee droht, ein zweites Mal in Ohnmacht zu fallen, sagt der Herr: O mein lieber Devotee, sei nicht verwehrt. Erkenne mich nun zu deiner vollsten Zufriedenheit. Ich stehe ganz zu deiner Verfügung. Auf diese Weise offenbart der Herr den Ohren seines Geweihten seine wohlklingende Stimme. Und wie zuvor verwandeln sich alle Sinne und werden wie Ohren. Als der Devotee ein drittes Mal in Ohnmacht fällt, berührt ihn der Herr mit seinen Lotusfüßen, entsprechend seiner individuellen Beziehung. Nicht entweder mit den Lotusfüßen, den Lotushänden oder seiner Umarmung. Und offenbart ihm so die Zartheit seines Körpers. Diejenigen, die in einer dienenden Beziehung zu ihm stehen, berührt er mit den Füßen am Kopf. Nicht? Seinen Dienern stellt er die Füße auf den Kopf. Du bist mein Diener. Diejenigen in einer freundschaftlichen Beziehung fasst er an den Händen. Den Devotees in der elterlichen Beziehung wischt er die Tränen aus den Augen. Und diejenigen in der ehelichen Beziehung zieht er mit seinen langen Armen an seine zarte Brust und umarmt sie. Diesmal nehmen alle Sinne die Eigenschaft des Tastsinnes an, um Krishnas sanfte Berührung zu fühlen. Gerade wenn der Devotee erneut in Ohnmacht fällt,